Liebe Menschen da draußen, ihr ahnt wahrscheinlich schon, was passiert ist. Wenn nein, dann lasst es mich ganz kurz erklären. Mein Name ist Tom Schott, bin freier Journalist und betreibe diesen wundervollen Podcast namens Okay Cool, der sich neugierig allen möglichen Facetten der Videospielwelt widmet, darunter auch all den Klassiker mal unter die Lupe nehmen möchte, die ich persönlich selbst nie gespielt habe. Und so kam es, dass ich herausstellte, dass auch Tomb Raider aus dem Jahr 1996 zu diesen Spielen gehört, die ich nie so wirklich gespielt habe. Und das wollte ich nun ändern. Und das habe ich geändert gemeinsam mit einer Ägyptologin, die ich vor einige Wochen hier bei OKCOOL kennenlernen durfte. Habe ich dieses Spiel durchgespielt auf der originalen PlayStation 1 und in diesem Moment, just heute, die komplette Besprechung meiner Abenteuer gemeinsam mit ihr veröffentlicht. Für alle Supporter von OKCOOL. Und für euch hier draußen im freien Feed von OKCOOL möchte ich von dieser frohen Kunde berichten und euch außerdem einen kleinen Wink zu werfen und sagen, hey, wenn euch das interessiert, dann lauscht doch mal unserem Vorgeplänkel in wenigen Minuten, in dem ich mich gemeinsam mit meinem Gast warm gemacht habe für das Spiel, in der dieses Vorgeplänkel erschien bereits vor einigen Wochen für alle Supporter. Und wenn euch das gefällt, dann geht in die Folgenbeschreibung, schnappt euch ein Abonnement für OKCOOL und hört euch auch die Hauptfolge an, in der ich all meine Beobachtungen zusammentrage, nachdem ich das Spiel dann tatsächlich durchgespielt habe. War eine große Freude und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Vorgeplänkel. Danke und tschüss. Liebe Menschen da draußen, wir schreiben das Jahr 1996. Im internationalen Spielregal lassen sich Titel finden wie, Achtung, Mario Kart 64, der Knaller, Duke Nukem 3D, ja, Crash Bandicoot, der Knaller, Resident Evil, der Knaller oder natürlich die erste Pokémon-Generation, zumindest in Japan. Unter all diesen und vielen weiteren Spielen sticht, wie ich finde, allerdings ein Titel ganz besonders hervor, nämlich Tomb Raider. Ein Abenteuerspiel, das nichts mit Zombies oder Affen auf Go-Karts zu tun hat, sondern die Geschichte einer jungen Archäologin namens Lara Croft erzählt, die sich auf die Suche nach einem antiken und überaus mächtigen Artefakt beginnt. Und dieses Spiel habe ich als Kind ein paar Minuten mal anspielen dürfen, aber wirklich erlebt habe ich den Titel nie. Und das ändern wir heute bei OKCOOL holt nach. Und für diese ganz besondere Reise habe ich einen ganz besonderen Gast gewinnen können, die in vielerlei Hinsicht die ideale Begleitung darstellt. Und das möchte ich nochmal unterstreichen, denn sie kennt sich nicht nur gut mit Tomb Raider aus und zählt diese Reihe, wie ich mittlerweile schon erfahren habe, zu ihren absoluten Lieblingen, sondern hat außerdem Ägyptologie studiert und damit nochmals einen ganz besonderen Zugang zur Archäologin Lara Croft. Und hier ist sie. Herzlich willkommen, Journey. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
Ich habe alles gegeben. Jetzt ist der Krafttank leer. Wir nehmen auf mitten in der Nacht. Das war's. Der Rest ist Kampf. Nein, ich freue mich sehr. Ich habe dich ja kennenlernen dürfen im Rahmen einer jetzt ganz frisch erschienenen zu diesem Zeitpunkt Aufnahme OKCOOL trifft, wo wir ganz viel über dich und deine Arbeit gesprochen haben und wie du auf YouTube und auf Instagram diese wundervollen Videoanalysen von Tomb Raider aus der Sicht eben einer Ägyptologin veröffentlichst. Und ich dachte mir schon in dem Gespräch an diesem Sonntag, es wäre so cool, als ich dir so zugehört habe, mit dir gemeinsam dieses Spiel nachholen zu können. Und dann wollte ich dieses Gespräch aber noch abwarten, um herauszufinden, ob du, vielleicht kann ich es erahnen, auch diese Stunde genossen hast. Weil wenn du in der Stunde irgendwann gesagt hättest, du, wir ziehen das jetzt doch durch, aber du bist ja ein Riesenarsch, hätte ich dich nicht mehr gefragt. Aber so hatte ich den Eindruck, das war ganz nett. Und da habe ich es mich getraut. Hab dir diese E-Mail geschrieben und du hast zugesagt und ich freue mich einfach, dass du zugestimmt hast. Musstest du lange überlegen? Wie ehrlich möchtest du jetzt sein? Ich bin so neugierig.
Ich bin ganz ehrlich, musste gar nicht lange überlegen. Also wirklich, das Gespräch hat mir super Spaß gemacht. Du bist super sympathisch. Ich finde, du hast auch eine tolle Stimme, eine tolle Podcast-Stimme. Oh okay. Und dann rede ich total gerne über Tomb Raider. Und dann habe ich mich echt gefreut. Und ich war ein No-Brainer, wie man so schön sagt.
Toll. Ich war wirklich nervös, weil ich, wie gesagt, wusste beim Zuhören, das wäre so cool, wenn das klappt. Und dann kam die Antwort ganz toll. Okay, wir haben es in dem Gespräch damals schon, vorher vielleicht muss ich noch einen Satz kurz sagen für die Leute, die jetzt frisch zu diesem Format dazugekommen sind und gerade keine Ahnung haben, was hier passiert. Es ist ganz einfach. OkCupid holt nach besteht immer aus zwei Teilen. Es gibt ein Vorgeplänkel, da seid ihr jetzt gerade. Das ist quasi das Warm-up für das Nachholen des Spiels für mich. Da reden wir über unsere Beziehung zu diesem Titel, ordnen den vielleicht so ein bisschen ein, gucken mal aufs Spielecover und erst dann ziehe ich mich zurück und spiele das Spiel und dann kommen wir zusammen zur eigentlichen Besprechung. Also nur, damit ihr da draußen Bescheid wisst. So, und ich habe ja schon dich gefragt in dieser Sonntagsfolge, wie diese Beziehung von dir zu Tomb Raider aussieht. Aber jetzt nur für den Fall, dass Leute nicht direkt dieses Gespräch noch im Ohr haben oder sich dieses Gespräch noch zum Anhören aufgespart haben, würde ich diese Frage jetzt nochmal wiederholen und sie dir wie folgt stellen. Wie würdest du denn so in aller Kürze den Menschen da draußen erklären, was Tomb Raider, dieses Franchise und diese Welt dir persönlich eigentlich bedeuten?
Also es war auf jeden Fall mein erstes PlayStation-Spiel damals. Ne? Also ich kam aus der 2D-Welt vom Sega Mega Drive in die 3D-Welt auf der PlayStation. Und ja, es war ganz spannend. Also es ist eine Frau, eine starke Powerfrau. Ne? Es war sowieso so ein Ding in den 90ern irgendwie. Und sie konnte alles das, was sonst die Männer in der Spiele oder auch in der Filmwelt machen. Und man hat mit ihr Abenteuer erlebt, fremde Gebiete erkundet, die Antike erkundet. Und das hat mich einfach ganz doll fasziniert und auch geprägt. Also das ist halt wirklich einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass ich mich auch so für die fürs Altertum interessiere.
Zu dieser Wirkung auf Studierende der Altertumswissenschaften, da kommen wir dann sogar nochmal drauf, das ist echt faszinierend. Du hast auch schon gesagt, das Spiel erschien für die PlayStation 1, aber auch für den Sega Saturn und für MS-DOS, wenn man das denn wollte. Und ich glaube, das war auch die Version, die ich damals als Kind mal ganz kurz ausprobiert habe. Weißt du noch, damals, also wir sind jetzt im Jahr 1996 so im Winter so herum, beziehungsweise dann vielleicht Frühjahr 1997, wie genau diese PlayStation-Fassung zu dir gekommen ist? Warst du schon in einem Alter, wo du über einen Geldbeutel verfügt hast und damit in irgendeinen Laden gelaufen bist und gesagt hast, Leute, ich möchte dieses Abenteuer spielen? Oder wie kam das?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe einfach gerne Videospiele gespielt und ja, meine Mama fand das nicht schlimm, beziehungsweise hat mich da in dem Sinne unterstützt, dass sie mir die Sachen halt gekauft hat. Und wie ich letztes Mal schon erzählt habe, den Sega Mega Drive durfte ich sogar über Nacht anlassen, weil man da ja nicht speichern konnte, dass ich nächsten Tag weiterspielen konnte. Wow. Sie hat dann auch immer ganz fasziniert zugeguckt. Ja, und dann hatte, also ich hatte von den Sachen keine Ahnung, ich war wirklich noch jung, also 1996 war ich 10 Jahre alt. Mhm. Und ich glaube, ich habe es dann auch in 97 bekommen gehabt und ja, es hat einfach ein Freund der Familie sozusagen, der sich mit diesen ganzen Sachen so auskannte damals, war so der typische 90er Jahre Computer-Nerd, sag ich mal. Und ja, der hatte meiner Mama dann die PlayStation 1 empfohlen und das Spiel dazu und dann in den 90ern hat man noch nicht so auf die Altersbeschränkung geguckt und so und dann hat man es einfach gekauft.
Ab 16 Jahren freigegeben, ist der Wahnsinn, ab 16 Jahren. Ist das so ein Spiel, also ich habe es ja eben schon angerissen in der Anmoderation und im Gespräch am Sonntag, wie gesagt, reden wir darüber nochmal ausführlicher, aber ist das so ein Spiel, auch in dieser Originalfassung, du hast ja das Originalspiel bei dir, gerade in diesem Moment auf dem Schreibtisch, PlayStation 1 Version, ist das so ein Spiel, das du immer mal wieder einlegst heute und das auch für dich vielleicht spielst oder, und das wissen wir ja mittlerweile auch, vertreibst du dir auch viel Zeit mit diesen vielen Remasters und Folgetiteln, die aus diesem Titel hervorgegangen sind. Also spielt das noch eine Rolle in deinem Alltag, das Originalspiel?
Ich habe das Originalspiel, da habe ich tatsächlich vor 2 Jahren ein Let's Play dazu gemacht, da habe ich es dann nochmal rausgekramt. Ich habe es allerdings emuliert auf dem PC, weil ich habe gar keine PlayStation mehr, in die ich das noch reinlegen könnte. Oder sie liegt noch im Keller, also.
Ja, also ich bin völlig begeistert davon, jetzt an diesem Moment, zu diesem Moment zurückzukehren, in dieser Geschichte dieses Franchises, wo alles begonnen hat und übrigens mich bei der Gelegenheit auch mal darüber zu informieren, wer das eigentlich gemacht hat. Das möchte ich hier an dieser Stelle mal ganz kurz verraten. Verantwortlich für dieses Spiel ist ein Entwicklerstudio namens Core Design Limited, ein britisches Studio. Die haben zu diesem Zeitpunkt, als Tomb Raider erschien, 1996, bereits eine ganze Menge anderer Titel veröffentlicht und ich weiß nicht, nicht, wie gut du dich persönlich mit dem Portfolio von Core Design Limited auskennst. Ich gestehe jetzt einfach mal, ich habe mich durch diese Titel gelesen und gemerkt, ich kenne nichts davon. Einen davon kenne ich vom Namen her, und zwar Rick Dangerous von 1989. Wer weiß das schon? 1990 zum Beispiel, ich fand den Namen sehr lustig, Axel's Magic Hammer. Axels magischer Hammer, okay, keine Ahnung. 1991 der klingende Name Thunderhawk AH-73M. Es hat wohl was mit Hubschraubern zu tun. 1992, es wird immer besser, Wonder Dog. Wunderhund? Ich weiß es nicht. 1994 Battlecore und so weiter und so fort. Sagte mir alles nix. Und dann erschien eben Tomb Raider 1996, hat sich millionenfach verkauft, eine der bekanntesten Spielfiguren des Mediums geschaffen und, wie ich nachgelesen habe, zeichnete die Mutterfirma Eidos 1998 auf dem Weltwirtschaftsforum als das schnellste wachsende Unternehmen aus. Das führt zu keiner Frage zu dir. Ich wollte das nur mal so platzieren. Das war... Ich habe so den Eindruck, ein Spiel für das Studio, nachdem die Jahre verbracht haben mit Axel's Magic Hammer und Wonder Dog, erschien dieses Spiel und sie konnten gar nicht glauben, was da gerade passiert, wie viele Millionen Menschen das kaufen.
Also ich habe auch nichts gehört von diesen Titeln vorhin, die klingen auch wirklich seltsam.
Die Leute da draußen, die sich auskennen, werden wahrscheinlich jetzt schon mehrfach ohnmächtig vom Stuhl gefallen sein und sagen, mein Gott, Thunderhawk AH-73M kennt er nicht? Also weiß ich, wie im Podcast höre ich denn? Naja.
Wer weiß, was wir verpasst haben.
Womöglich muss ich das mal nachholen. Was ich aber mitbekommen habe, oh, und ich denke du auch, wir waren dann wohl Zielgruppe, auch alterstechnisch, 1998, kultureller Impact ist das Stichwort, Musikvideo der Ärzte. Männer sind Schweine, da taucht Tomb Raider auf und also Lara Croft vielmehr, die da gemeinsam mit den Ärzten da interagiert. Ich habe nachgelesen, wie das zustande kam. Tatsächlich war es so, die Ärzte kannten das Spiel und haben einfach den Rechteinhaber, eben Eidos, gefragt, ob sie dürfen, diese Figur in ihr Musikvideo zu packen. Und die sagten ja. Und das, glaube ich, war für mich der erste Ort, an dem ich so wirklich mit Lara Croft zu tun hatte, in diesem Musikvideo. Und ich glaube, damit war ich nicht allein.
Nee, also das war sowieso ein Novum, ne? Also dass ein Videospielheld in ein Musikvideo kommt, ne? Also so animiert. Also das war schon, da hat man auch mal gesehen, was für eine Reichweite sie auch eigentlich hatte, ne? Also wie bekannt sie dann auch schon war.
Ich fand das total faszinierend und ich habe dann auch davon abgehend mal ins Regal der Hefte damals geschaut und auch da gesehen, Lara Croft war nach Release des Spiels so präsent in so vielen Zeitschriften, in so vielen auch immer wieder Retrospektiven, auch schon Jahre nach dem Release. Das war eine Figur, die Presse für sich entdeckt hat. Und da kommen wir zu einer Seite der Figur, wo ich sehr neugierig bin, wie du über sie denkst, nämlich ihre, wie sage ich das denn? Ihre forcierte Attraktivität vielleicht, denn es stellte sich heraus, manche der Testartikel von damals, die zu lesen heute, ist gar nicht so einfach. Es gibt zum Beispiel eine große Reportage, ich muss sogar so anfangen, eine damalige Fachzeitschrift mit Ende der 90er titelte einmal ganz groß Lara Croft beim Duschen erwischt und packte in die Zeitschrift ein Poster, in der Lara Croft mit aufreizender Pose zu sehen ist, konnte man sich dann irgendwo in der Bude aufhängen. Und in der PC Joker zum Beispiel, 1,97 im Test zu Lara Croft, schreibt der Autor Folgendes mit so einer komischen, suffisanten Note, die finde ich wirklich ein bisschen unangenehm zu lesen ist. Ich zitiere: Machos wie Indiana Jones sind die Helden von gestern. Der politisch korrekte Schatzsucher von heute ist eine Heldin. Die fesche Lara Croft ist das Kind einer kürzlich geschlossenen Ehe zwischen den Firmen Eidos und Core Design und streift wohl animiert durch prächtige Polygonruinen. Und im Fazit wird die Bewegungsanimation von Lara Croft mit Claudia Schiffer verglichen. Und da heißt es, Lara hat den wahrscheinlich betörendsten Gang seit Claudia Schiffer. Und so weiter und so fort. Und da würde mich jetzt mal sehr interessieren, bevor ich darauf eingehe, wie das eigentlich kam, dass Lara Croft so aussieht, wie sie aussieht. Ist das eine Seite dieser Figur gewesen, die dich jemals irgendwie, weiß ich nicht, berührt hat, bei der du gemerkt hast, so vielleicht zum Beispiel irgendwie auch unangenehm, wie sexualisiert sie wird? Also nicht nur von der Presse, sondern ja auch qua Design. Wenn man sich das Cover des Spiels schon anguckt, wie sie sich quasi präsentiert, die Hände zur Seite geschwungen, ihre Brüste sind quasi einer der Marker des Covers. Das ist quasi vom Design her schon so gedacht. War das jemals etwas, worüber du dir Gedanken gemacht hast?
Anfangs selber nicht so. Also sie war halt einfach eine schöne Frau, die ich da durch das Spiel gesteuert habe. Aber ich weiß noch, als Teenager hat mich das furchtbar aufgeregt, dass sie in den Medien immer so sexualisiert wurde und immer so darauf reduziert wurde. Also jetzt habe ich natürlich einen anderen Blick drauf, aber als Teenager hat mich das total genervt, weil ich dachte man, nee, da steckt so viel mehr in dieser Figur als nur ihre großen Brüste und ihre perfekten Maße oder was weiß ich. Und dann immer auch diese Nacktsheets, die angeblich dann funktioniert haben sollen und so weiter. Und es ist mir auch irgendwie völlig unverständlich, warum man eine animierte Figur unbedingt nackt sehen möchte. Also ich weiß es nicht. Also grundsätzlich verstehe ich schon, sie ist natürlich schon, es war ja ursprünglich wohl ein Unfall mit den großen Brüsten. Das sollte gar nicht ursprünglich so sein, dann haben sie es so gelassen. Und ja, es wurde ja einfach eins mit ihrer Markenzeichen. Also im Grunde hat sie ja alles, ne? Sie hat das perfekte Aussehen, sie ist super intelligent, sie kann alles, was ein Mann kann. Was will man mehr?
Beginnend aus einem Grafikunfall, aber dann sehr schnell liebgewonnen vom Entwicklerteam, Toby Gard von Coral Design hat in einem Interview mal gesagt, das ist dieser berühmte Interviewausschnitt, in dem er sagte, sie wollten das gerne so lassen, weil das Design den Beschützerinstinkt des männlichen Publikums weckte und gleichzeitig attraktiv war und was schön ist, will man ja bewahren, so sagte er. Und er ließ sich, und das ist schon wieder so Peak 90er, finde ich, unangenehm, er ließ sich für dieses attraktive, möchte ich beschützen Design inspirieren, zum einen von der hypersexualisierten Trickfilmfigur Jessica Rabbit und seiner Schwester.
Oh, das ist unangenehm.
Und,
ja,
und das ist was, wo du denkst, bitte, was, Toby Gard? Wollen wir darüber nochmal nachdenken? Da war ich kurz irritiert, als ich das gelesen habe. Und tatsächlich ist das ein Thema bei dieser Figur. Da habe ich gleich noch eine Folgefrage für dich, was ich hochinteressant finde, weil diese Figur hat ja dann auch vor mittlerweile ja auch schon 10 Jahren Reboots spendiert bekommen, die neueren Tomb Raider Abenteuer, in der Lara Croft vor allem als eine Forscherin gezeigt wird vor ihrem großen Durchbruch, eine junge Frau, die ganz viel auch leiden muss. Wir erinnern uns an diese Spiele, in der sie ganz oft stirbt und irgendwo runterstürzt und fällt und trotzdem aber gleichzeitig als Figur irgendwie lebensnäher und echter gezeigt wird. Und diese Spiele, dieses Reboot der Reihe, die habe ich als einen super Fortschritt dieses Franchises empfunden, weil sie Lara zu einer Figur gemacht haben. Auch wenn es eine Figur ist, die sehr viel leiden muss, was schon wieder so ein Geschmäckle hatte, aber sie wirkte echter. Hast du diese Reboot-Spiele gespielt? Hast du da eine Meinung zu?
Ich habe sie gespielt. Ich fand sie auch gut tatsächlich. Also sie haben mir Spaß gemacht. Vor allem den letzten Teil fand ich schon wirklich cool, weil er doch mal ein bisschen näher in die Richtung Rätsel lösen und sowas alles ging. Aber ich persönlich präferiere immer noch die taffe 90er-Jahre-Lara, muss ich wirklich sagen.
Ja?
Ja. Ich weiß, dass die neue Lara besser in die heutige Zeit passt einfach, ja, und dass sich vielleicht Spieler, die neu in dieses Franchise kommen, dann besser mit ihr identifizieren können, auch einfach, weil sie so menschlich dargestellt ist. Aber für mich wird die original 90er-Jahre taffe Lara irgendwie immer die Original-Lara bleiben. Also die mag ich irgendwie lieber.
Ja, und jetzt, also jetzt finde ich, kommt ja was ganz Interessantes zum heutigen Bild. Es gibt ja jetzt momentan ein Remake, das in Arbeit ist, Tomb Raider Legacy of Atlantis. Das soll im Februar 2027 erscheinen. Und das ist etwas, worüber ich stolpere, weil sie zeigten ja schon Gameplay-Material zu diesem Spiel. Und Lara war dort auf eine Weise zu sehen, wie ich sie schon lange nicht mehr in Spielen gesehen habe, nämlich so geschminkt und intakt, was so die Präsentation nach außen angeht. Weißt du, was ich meine? Sie wirkte so künstlich und ich fand das so irritierend, das zu sehen. Wie hast du das aufgenommen? Ich nehme dann an, für dich war das eine gute Ankündigung.
Ja, also ich habe mich drüber gefreut. Ich habe aber auch gesehen, dass es schon irgendwie eine Mischung ist aus der alten Lara und der neuen, denn sie trägt diesen Anhänger, den sie ja erst in der Reboot-Reihe getragen hat. Den gab es vorher irgendwie nicht. Also da ist schon irgendwie eine Anspielung dazu da. Aber so grundsätzlich habe ich mich schon drüber gefreut, ja.
Ich bin wirklich,
freue mich drauf.
Ja, ich bin wirklich gespannt, wie das auf mich wirken wird, wenn ich das Spiel dann tatsächlich selber spiele. Was übrigens ein fantastischer Moment ist, um etwas zu sagen, was ich dir jetzt offenbaren kann. Und zwar, ich werde das Spiel auf einem Originalgerät nachholen. Und zwar habe ich mir extra für diese Nachholaktion die PlayStation 1 Version gekauft. Ah, und ich bin eben innerlich richtig gejubelt. Kurz bevor nämlich die Aufnahme losging, zeigtest du mir deine PlayStation 1 Version. Und ich musste mich... Ich musste mich an den Tisch nageln, um nicht dir jetzt schon meine Packung zu zeigen, aber ich habe sie auch. Und es ist ganz wundervoll, das Ding kam heute an für die PlayStation 1 eben. Und es ist auch ein Handbuch natürlich, das Originale mit Handbuch mit drin. Und ich möchte hier nochmal kurz was aus dem Handbuch zitieren, was nochmal einzahlt auf diesen Charakter von Lara und wie man sich ihn vorstellen kann. Du hast ja schon gesagt, wie wir Lara wahrscheinlich alle irgendwie in Erinnerung haben, sie hat alles, sie ist nicht nur attraktiv, sondern auch super klug und gebildet und all das, erlebt Abenteuer. Aber jetzt möchte ich mal ganz kurz was aus dieser Einleitung vorlesen zu Laras Hintergrundgeschichte, ganz offiziell. Und da steckt nämlich was drin, was ich überraschend finde, was die Charakterzeichnung angeht. Achtung, ich lese vor. Lara Croft, Tochter von Lord Henshingly Croft, war von Geburt an ein Kind der Aristokratie. Nachdem sie im Alter von 21 Jahren ihre Schulausbildung abgeschlossen hatte, schien eine Heirat mit einem wohlhabenden Mann schon sicher, aber auf dem Rückweg von einem Skiausflug stürzt sie mit ihrem Charterflug tief im Herzen des Himalaya-Gebirges ab. Als einzige Überlebende lernt Lara, dass es von ihrer Intelligenz abhing, also schon mal positiv, auf welche Weise sie in dieser feindlichen Umgebung fernab von der schützenden Städte ihrer Kindheit überleben würde. Als sie zwei Wochen später im Dorf, Tukakaribi, eintraf, hatten die zurückliegenden Erfahrungen einen tiefen Eindruck auf sie hinterlassen, unfähig noch länger die enge und erstickende Atmosphäre der britischen Oberschicht zu ertragen, um Gottes Willen, wurde sie sich darüber klar, dass sie nur dann wirklich leben würde, wenn sie sich alleine auf Reisen um die Welt begibt. In den nächsten 8 Jahren eignete sie sich ein umfangreiches Wissen über antike Zivilisationen der Erde an. Bis hierhin also Superstar. Und jetzt kommt's. Und ich möchte eine Einordnung von dir haben, weil ich nicht verstehe, was dieser Satz jetzt soll. Also intelligent, gebildet, self-made woman, tschüss Aristokratie, ich bin jetzt Punk. Und jetzt kommt folgender Satz, den ich nicht kapiere. Doch kurz darauf, nachdem sie sich dazu entschieden hat, die Welt zu bereisen, verstieß die Familie, und jetzt kommt's, ihre verschwenderische Tochter. So. Was soll das denn jetzt? Wieso ist sie denn jetzt verschwenderisch? Also das ist so eine Eigenschaft, die ich ihr jetzt nicht zugerechnet hätte.
Ich denke mal, dass sie das Geld der Familie eben für ihre Reisen ausgegeben hat, für das Studium der alten Kulturen und so weiter. Und das war ja aber nicht der Weg, den sie gehen sollte. Ne? Sie sollte ja die brave Hausfrau sein und da braucht sie ja dann nicht so viel Geld verschwenden sozusagen. Also ich denke mal, es ist wirklich einfach aus Sicht der aristokratischen Familie war das Verschwendung, was sie gemacht hat. Also weil Verschwendung ihrer Lebenszeit, Verschwendung des Geldes, ja, also... Ich denke nicht, dass wir sie als verschwenderisch bezeichnen würden, aber halt aus der Sicht ihrer Snob-Familie.
Ich schäme mich, wie lange ich über diesen Satz nachgedacht habe und nicht auf eine Lösung kam, was das bedeuten soll. Und das, was du sagst, ergibt komplett Sinn. Also das drängt sich jetzt von alleine ein, aber ich saß wirklich gerade heute Morgen, ich bin extra früher noch aufgestanden, um nochmal diesen Satz zu lesen und mir die Frage zu stellen, warum wird uns das jetzt gesagt? Wird hier auf was angespielt, was ich vergessen habe? Steckt sie sich am Ende des Artefakts selber ein, was sie finden soll? Ich konnte es nicht zuordnen. Aber das ergibt Sinn. Bevor wir noch zu etwas anderem kommen, eine Zwischenstation, wir hatten es vorhin schon mal angerissen, der kulturelle Impact dieser Figur und dass diese Figur dafür sorgte, dass ganze Generationen, und das stimmt ja tatsächlich, sie zitierend ins Archäologiestudium aufbrachen. Und ich weiß, du hast ja auch eben noch mal angerissen, bei dir war das ganz ähnlich. Kannst du das noch mal beschreiben, warum und inwiefern eine Videospielfigur wie Tomb Raider, wie Lara Croft, beides ist richtig, einen Menschen auf einen Karriereweg bringen kann?
Ja, es ist eine gute Frage, aber ich denke mal, dass man einfach selber mit ihr durch so eine alten Ruinen laufen konnte, etwas entdecken konnte, Rätsel lösen konnte. Ich meine, gut, man hat natürlich eine völlig falsche Vorstellung davon, wie das am Ende funktioniert.
Also völlig falsch, ja.
Ah, habe, ja, das hat einfach so dieses Interesse geweckt, auch gerade, wie gesagt, die Level mit dem alten Ägypten, ne, fand ich total faszinierend. Und ja, dann habe ich mich einfach mehr mit dem Thema beschäftigt. Das, ich fand es schon immer spannend, auch in der Schule, Klasse 5, 6 hat man ja Antike, ne, und Altertum, altes Rom, Griechenland fand ich auch mal spannend, Asterix und Obelix habe ich auch geliebt, also alles, was mich irgendwie in diese Richtung inspiriert hat. Also es war nicht nur Tomb Raider, aber es war halt ein großer Teil. Und dadurch habe ich mich einfach mehr damit beschäftigt, Bücher dazu gekauft, irgendwie, wenn mal eine Doku lief im Fernsehen, dazu geguckt. Und ja, so hat man sich immer mehr damit beschäftigt oder ich habe mich immer mehr damit beschäftigt und gemerkt, ja, wie spannend ich das finde und wie sehr ich das liebe.
Guckst du dir überhaupt diese Spiele noch aus der Perspektive einer Ägyptologin an, die dieses Thema auch ernst nimmt? Also mit anderen Worten, spielst du diese Spiele und denkst dir, okay, ich bin nach wie vor sehr neugierig darauf, wie nah sie an der archäologischen Wahrheit bleiben? Oder hast du längst akzeptiert, dass das eher die Ausnahmen sind, in denen wirklich eine Wahrheit dargestellt wird?
Ich habe schon akzeptiert, dass das eher die Ausnahme ist. Das sind jetzt auch eher die neueren Spiele, die da sozusagen auch den Anspruch haben, das irgendwie authentisch zu gestalten. Andererseits, auch wenn ich weiß, dass es nicht der Wahrheit entspricht, finde ich es total spannend zu entdecken, was sie denn doch tatsächlich aus der Realität in das Spiel eingebracht haben. Auch wenn es überhaupt nicht zusammenpasst oder eine ganz andere Konnotation bekommt. Aber das finde ich total spannend, und weil ich das jetzt eben anders einschätzen kann als damals, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Und das macht schon Spaß.
Ja, ich finde das wirklich faszinierend, auch nochmal mit diesen Auswirkungen auf die Studierenden. Ich werde das nie vergessen, Einführungstag an der Uni Heidelberg im Archäologiestudiengang. Natürlich wurde gefragt, warum seid ihr hier, warum wollt ihr da studieren? Und da haben wirklich alle entweder gesagt, Indiana Jones oder Tomb Raider, die Filme oder vor allem eben die Spiele. Und ich finde das so faszinierend. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch für jetzt jüngere Studenten und Studentinnen immer noch so ein Faktor ist. Ich würde fast behaupten, weiß ich nicht. Ich kann mir irgendwie nicht mehr vorstellen, dass sie diese Spiele noch so bewusst spielen oder dass so eine Rolle spielt. Aber damals, also Anfang der 2010er, das war dann genau die Zeit, in der diese Menschen, die das in den 90ern als Kinder gespielt haben, ihr Studium begonnen haben, war das der Faktor. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und ich glaube auch, dass das damit zusammenhängt, dass viele dieser Studierenden, mit denen ich da zu tun hatte, aus kleineren Städtchen und Dörfern kamen und diese Spiele, Indiana Jones, aber auch Tomb Raider, ja diese Welt zeigten da draußen. Also man konnte sich manchmal schwer erkennen wegen der Grafik, aber sie zeigten diese Abenteuer in der weiten, großen Welt, diese vielen Schauplätze. Und ich glaube, das regt insbesondere dann die Fantasie an, wenn man selber in so einem Nestchen sitzt. Kannst du das nachvollziehen? Trifft das irgendwie auch auf dich zu?
Ja, ich denke schon, weil es einfach ist ja eine Faszination für das Neue einfach dabei ist, ne? Für das Abenteuer, an das man sonst vielleicht gar nicht rankommt einfach.
Ja, ja. Und apropos die Faszination, da ist noch eine Frage verborgen, die ich nicht vergessen möchte. Ich wollte dir eigentlich ursprünglich einen Screenshot zuschicken von der Spielepackung, weil ich dich fragen wollte, ob du da irgendwas sehen kannst. Und jetzt habe ich erfahren, du hast die Spielepackung bei dir liegen. Auf dem Cover des Spiels, haben wir ja schon gesagt, sieht man Lara, wie sie sich präsentiert, darüber Tomb Raider. Und im Hintergrund, und das ist jetzt sehr spannend, sieht man, ich sag mal, Wände oder Säulen, auf denen Hieroglyphen zu erkennen sind. Und ich fragte mich die ganze Zeit, als feststand, dass du hier sein wirst, ob du da so drauf guckst und sofort quasi so Snapshot-artig irgendwelche Phrasen, irgendwelche Symbole, irgendwas sofort erkennst, oder dass du da drauf guckst und sagst, du, die paar Hieroglyphchen, die man da sieht, das ist Quatsch. Das sind einfach nur irgendwelche Aneinanderreihungen.
Nee, das sind tatsächlich echte Hieroglyphen. Quatsch. Und ja, und Kartuschen. Also da siehst du zum Beispiel links von ihrem Arm ist da so eine Ente und da drüber so eine Sonnenscheibe. Siehst du?
Ja, ja.
Genau, und das ist Sa-Ra und das heißt Sohn des Ra. Also so fängt das ist eine Titulatur vom König. Und rechts neben ihrem Kopf siehst du auch die Kartusche und da kann ich auf jeden Fall Amenhotep lesen, also Imenuhetep. Das da drunter kann ich jetzt nicht ganz erkennen, aber Amenhotep ist der Name mehrerer Könige im Mittleren Reich.
Das ist ja hochfaszinierend. Ich hätte niemals gedacht, dass das wirklich was ist, was man lesen kann, weil es ja auch so dunkel ist. Und dann, ich meine, wer ist denn da Zielgruppe? Nicht Leute, die sich damit auskennen. Hast du, also kannst du dir erklären, warum das einfach korrekt ist? Ist das im Spiel häufiger, dass da korrekte Inschriften zu lesen sind?
Erstmal muss ich mich kurz korrigieren, im Neuen Reich, nicht im Mittleren Reich.
Oh, danke, das war wichtig in meinem Tour.
ich habe ja mal ein Interview gelesen mit der Level-Designerin und die hat halt wirklich sich Museumskataloge genommen. Also man findet wirklich, die meisten Sachen sind aus dem British Museum oder aus dem Louvre. Und da hat sie dann einfach diese Artefakte eingescannt und teilweise Ausschnitte genommen, die vielleicht ein bisschen neu angeordnet. Aber deswegen findet man so viel echte Sachen tatsächlich in dem Spiel.
Gibt es da, ohne vielleicht zu viel zu verraten, eine Entdeckung im Spiel, die dir besonders im Kopf geblieben ist vor diesem Hintergrund? Eine Sache, wo du denkst, so Mensch, okay, ich hätte nicht damit gerechnet, diese Sache aus der Welt der Ägyptologie hier im Spiel wiederzufinden?
Was ich besonders schön umgesetzt fand, war ein goldenes Tor. Du wirst es dann auch sehen und entdecken. Und das kannte ich vorher nicht, aber als ich dann gesehen habe, woher es wirklich stammt, fand ich die Umsetzung und die Idee, das so zu nutzen, einfach mega cool.
Ich habe mir das direkt aufgeschrieben, Ausschau halten nach einem goldenen Tor und dich dann nochmal darauf ansprechen, da bin ich ja sehr gespannt. Und das ist eigentlich auch das gute Stichwort, um mich gleich auf die Startrampe zu schieben, und zwar verbunden mit dieser einen letzten großen traditionellen Frage dieses Formats, ob du mir noch irgendeinen Tipp mitgeben möchtest, kannst, wie auch immer, für meine Abenteuer. Ich werde nicht müde, an dieser Stelle nochmal zu betonen, jede Art von Tipp ist herzlich willkommen, auch sowas Einfaches wie, lass dich auf die Atmosphäre ein, lass es einfach wirken. Oder auch was Handfestes. Ich hatte hier mal, bei jeder Gelegenheit erzähle ich davon, weil das mein Leben gerettet hat, erzähle ich von einem Gast, Sina, mit ihr habe ich Silent Hill 1 nachgeholt und sie gab mir damals den Tipp, immer und überall X zu drücken. Und wenn ich das nicht getan hätte, hätte ich nicht die Speicherfunktion im Spiel entdeckt, weil das in diesem Pixelmatch so versteckt war, das kleine Notizbüchlein, mit dem man speichert, chancenlos. Und deswegen obliegt jetzt eine große Verantwortung, mir einen richtig tollen Tipp noch mitzugeben.
Also es ist erstmal Hut ab, dass du das in der PlayStation-Version spielst. Oh ja. Das sind schon einige Hürden. Also erstmal die 30 FPS.
Oh nein, ich las davon. Kamera und Bildflüssigkeit ist ein Problem.
Ja, und die Panzersteuerung kommt auch noch dazu. Ich weiß, dass es viele, die jetzt erst sozusagen das mal ausprobieren, daran verzweifeln. Also bitte verzweifle nicht daran.
Um Gottes Willen. Ich hätte auch die PC-Version gehabt.
Nein. PC-Version ist schon cheaten. Also wenn, dann musst du schon die PlayStation 1-Version nehmen.
Alles klar, ich bleibe dabei. Gut.
Genau, weil das ist auch die schwerere Version, denn du darfst nicht überall speichern. Es gibt Speicherpunkte, Speicherkristalle.
Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich kann das hier so easy mal einbauen in meinen Programmplan, hol dir halt Tomb Raider 1 nach. Und jetzt höre ich, man kann nicht überall speichern. Das ist doch furchtbar.
Aber es ist das wahre Tomb Raider-Erlebnis. Also du hast da wirklich schon die richtige Entscheidung getroffen.
Ja, ich freue mich dann, wenn ich meine Haare langsam ergrauen sehe in der Spiegelung des Monitors, dass es immerhin die wahre Tomb Raider-Erfahrung ist. Okay, ja.
Also, es gibt am Anfang ein Tutorial in ihrem Haus. Da wird dir so ein bisschen die Steuerung beigebracht. Nimm dir die Zeit, egal wie oft du es machst, mach es, denn es kommt auf wirklich präzise, millimetergenaue Sprünge an einigen Stellen.
Oh Gott.
Und das ist dann gut, wenn man diese Steuerung ganz gut beherrscht.
Ich schreibe mir das aus, Steuerung in der Villa trainieren. Genau. Aber das ist jetzt interessant. Oh, Entschuldigung, ich will dich aber erstmal nicht unterbrechen. Gibt's da noch mehr Tipps oder war's das?
Ja, ich hätte noch mehr Tipps, bitte, wenn du möchtest.
Aber dann würde ich vielleicht kurz da was einfügen.
Ja.
Ich habe ja erzählt, dass ich noch im Kopf habe die Erinnerung an die Szene mit den Wölfen und der Höhle. Und das bedeutet ja, wenn das gar nicht die Einstiegsszene ins Spiel ist, dass ich damals ja womöglich mehr gesehen habe, als ich mich erinnern kann. Das ist ja spannend. Das ist nur am Rande. Okay, alles klar. Ich bin bereit für weitere Tipps. Ja?
Das Tutorial musst du selber auswählen. Also wenn du gehst auf neues Spiel, dann steigst du wirklich direkt ein. Aber du kannst auf Lara's Home gehen oder Lara's Zuhause ist es dann auf Deutsch, genau. Und da kannst du erstmal trainieren. Mach das unbedingt.
Guter Hinweis. Sehr gut. Ist notiert. Ja. Okay, alles klar.
Am besten so oft wie möglich schon mal die Pistolen zücken, falls ein Gegner um die Ecke kommt. Also es gibt so kleine Schreckmomente in dem Spiel tatsächlich. Auch manchmal getriggert von Musik und die Musik klingt viel schlimmer, als es eigentlich ist, also nicht in Panik verfallen.
Irgendwie ist das Spiel jetzt überraschend fordernd, ehrlich gesagt, von dem, was ich jetzt alles so höre. Ich habe das so nicht eingeschätzt, ehrlich gesagt. Ich wusste von der schwierigen Steuerung, davon las ich in Tests, aber jetzt auch noch gruselig? Okay.
Gerade die letzten Level sind, ja, also die Gegner werden schwerer zu besiegen und man erschreckt sich öfter. Zumindest geht es mir so, ich bin immer sehr schreckhaft.
Ich auch, ich doch auch. Nee, doch, doch, ich bin auch sehr schreckhaft. Okay.
Genau, aber das Gute ist eigentlich an der Sache, dass man nicht immer überall speichern kann, dass man gezwungen ist, ganz viele Sprungpassagen nochmal zu machen, auch wenn man erstmal genervt ist. Aber dadurch lernt man diese Steuerung auch im Spiel noch immer besser und irgendwann flutscht das.
Ich muss wirklich gestehen an diesem Punkt, ich verstehe nicht, wie sich das millionenfach verkauft hat. Also ich habe jetzt die Tests gelesen, ich höre jetzt dir zu, dieser Liste von Disclaimern und Hinweisen. Also ich sag mal so, ich bin gespannt, wie ich das erleben werde und da werden wir auf jeden Fall in der Hauptbesprechung drüber reden, wie gut das denn gealtert ist und warum das damals so erfolgreich war. Das nur als Gedanke von mir.
Ja, naja, das Problem ist ja, du bist ja jetzt auch schon moderne Steuerung und moderne Spiele gewöhnt und damals hatte man ja nichts anderes, ne? Und dann hat man sich ganz schnell da eingefuchst. Und ich war dann so gewöhnt an die Steuerung zum Beispiel, ich hatte dann irgendwann tatsächlich das Spiel Resident Evil 3 Nemesis.
Ja, ja.
Und ich habe es dann irgendwie nach einer halben Stunde gesagt, ich spiele das nicht, weil es steuert sich nicht so wie Tomb Raider, das ist blöd. Ich war noch ein Kind, möchte ich dazu sagen.
Wahnsinn, okay.
Ja, ansonsten genießt die Atmosphäre, wie du schon gesagt hast. Also da sind ganz tolle Musikstücke bei und so Kamerafahrten auch. Und sieh dich genau um. Nimm dir die Zeit, lauf an jeder Wand lang, guck nach oben, spring nach oben. Denn einige Durchgänge und sowas sind versteckt.
Ich fühle mich gerade wie bei so einem neuen Job am Tag der Einarbeitung. Ich höre so ganz konzentriert zu, schreibe mir alles auf und denke mir aber auch schon währenddessen, scheiße, warum sitze ich denn hier? Nein, also ich freue mich nach wie vor ungebrochen. Kommt
einen
da noch mehr?
Es ist wirklich, vor allem wenn man es das erste Mal spielt bei Tomb Raider, keine Schande, in die Lösung zu gucken.
Um Gottes Willen. Okay. Lösung schon. So, vielleicht muss ich mir die auch noch bei Kleinanzeigen nachbestellen, das Original-Lösungsheftchen. Hast du das damals besessen?
Ja, ich habe es auch noch. Und ich habe auch noch ein anderes Lösungsbuch, was ich damals benutzt hatte. Das, da waren die Lösung für Tomb Raider 1 und 2 drin. Und das wurde so geschrieben, als ob Lara als Oma am Kamin ihren Enkeln ihre Abenteuer erzählt. Das war total toll.
Ja, das ist ja super cool.
Ja.
Auch gerade,
ich kann dir mal ein Foto davon schicken, vielleicht kriegst du es noch irgendwo.
Also es gibt tatsächlich das Lösungsbuch auf verschiedenen Online-Versandhandelsseiten, aber zu Preisen, wo man sagt, das ist der heilige Gral. Also 50 Euro aufwärts kostet das Lösungsbuch.
Oh wow.
Da weiß ich
aber es gibt
gar
auch
nicht.
Online ganz viele Lösungen und es gibt ja auch ganz viele Let's Plays. Also im Notfall guckst du da mal rein.
Ich habe das ja, ich brauche das ja gar nicht. Ich werde das ohne Problem durchspielen, glaube ich. Ich habe da gar kein Problem mit. Ich bin wirklich gespannt. Also das, jetzt ist nochmal der Respekt gewachsen vor diesem Titel, aber ich freue mich auch, weil wie gesagt, meine Erinnerungen sind mehr als fragmentiert. Ich habe kaum noch eine Ahnung, was da eigentlich genau passiert. Ich kenne natürlich diese rahmende Geschichte und was das für eine Figur ist, aber alles Weitere werde ich jetzt herausfinden und ich bin ganz gespannt, wie es mir ergehen wird. Also ich habe mir deine Tipps mit aufgeschrieben. Ich fühle mich gewappnet, auf jeden Fall gewappneter als noch vor einer halben Stunde. Und dann gucken wir, was passiert, würde ich sagen, oder?
Ja, also ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß.
Vielen Dank.
Und hoffe, dass du nicht verzweifelst. Und wenn du mal an so einen Punkt gelangst, wo du sagst, ich komme hier einfach nicht weiter, dann mach es aus, schlaf eine Nacht drüber und nächsten Tag geht's weiter.
Alles klar. Mit diesen Worten mache ich mich bereit für die Nachredaktion von Tomb Raider aus dem Jahr 1996. Ich danke dir jetzt schon. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wünscht mir viel Kraft, Energie und sonstiges, Speicherpunkte. Toi, toi, toi. Und damit tschüss.
Tschüss.